Ja, ich habe schon, es ist schon gesagt worden, Freiheit in Christus, das Thema heute Morgen. Ich möchte mal anfangen mit einem persönlichen Zeugnis. Freiheit, was fällt mir dazu ein, ist eigentlich ein Begriff, der bei jedem eine gewisse Assoziation auslöst, an sich eine durchaus positive Assoziation. Freiheit ist ja was sehr, sehr Schönes. Und ich muss sagen, dass ich dankbar bin, dass ich in großer Freiheit aufwachsen durfte. Also ich bin in einem Land groß geworden, wo man eine gute Bildung genießen konnte, wo man sich frei bewegen, frei reisen konnte. Als ich Lauter kennengelernt habe, da ist mir das nochmal ganz deutlich geworden, wie das auf der anderen Seite der Mauer war. Ja, die konnte nicht so sich quasi entfalten, wie ich das konnte, konnte sich den Beruf nicht so aussuchen, wie ich das konnte, auch kein Hochschulstudium machen, weil sie eben nicht linientreu genug war. Da gab es also schon ganz andere Beschränkungen. Und wenn wir das mit unseren Kindern diskutiert haben, war das schon ein Thema, dass es schon auch sehr stark darauf ankommt, wo man aufwächst, ja, wie man sich dann auch entfalten kann und welche Rolle das Thema Freiheit und auch der Freiheitsbegriff, wie der besetzt ist, dann auch ausprägt. Ja, und das Verständnis von Freiheit ist also abhängig davon, was mich prägt, ist also grundsätzlich subjektiv. Als Kind habe ich oft gesagt, auch mit meinem Bruder zusammen, Daniel kennt ihr ja alle, wenn wir mal groß sind, dann machen wir das und das und das, ja. Weil wir eben eine gewisse Beschränkung gespürt haben, weil wir eben Kinder waren und nicht so handeln konnten, wie wir das gerne getan hätten und die gesehen haben, dass die Erwachsenen Dinge machen, die wir auch gern tun würden. Und dann wird man größer, macht einen Führerschein, kann Auto fahren, kann sich frei bewegen und man stößt aber auch immer wieder an Grenzen. Ja, man stellt es fest, dass Freiheit, unbegrenzte Freiheit, etwas ist, was es nicht gibt. Und das ist das, was wir als Bürger und als Menschen in unserem Umfeld eben wahrnehmen und die Grenzen, die wir sehen und die eben sehr stark davon abhängen, wo wir auch aufwachsen. Und ich habe mal ein Interview gehört von einem Ex-DDR-Bürger, der gesagt hat, was für ihn die Freiheit bedeutet hat nach dem Mauerfall. Und er hat einen interessanten Satz gesagt. Er hat gesagt, die Freiheit bestand für ihn vor allem darin, dass er Dinge nicht mehr tun musste, die er als DDR-Bürger tat. Und nach dem Mauerfall musste er das nicht mehr tun. Ja, er war also befreit von einem Verhalten, was eigentlich gar nicht dem entsprochen hat, was er gerne tun will. Und da ist schon eine gewisse Parallele auch schon da zu dem, was die Heilige Schrift, die Bibel uns zum Thema Freiheit sagt. Weil wir werden das heute sehen, das werde ich versuchen zu entfalten, dass wir den Freiheitsbegriff, wie wir ihn wahrnehmen und wie er vom Zeitgeist oder auch von der Philosophie geprägt wird, von der menschlichen Philosophie geprägt wird, dass der ganz anders ist als der Freiheitsbegriff, wie ihn uns die Bibel vor Augen stellt. Und diese beiden Perspektiven möchte ich heute Morgen auch darlegen und habe da vier Punkte formuliert. Erstens der Freiheitsbegriff losgelöst vom Wort Gottes, geprägt eben vom Zeitgeist oberflächlich. Dann der Freiheitsbegriff losgelöst vom Wort Gottes, geprägt von der Philosophie des 20. Jahrhunderts. Ja, vor allem Existenzialismus, also nicht das Oberflächliche, sondern auch ein Stück weit versuchen, mal den Hintergrund zu ergründen, woher eigentlich der Freiheitsbegriff, wie wir ihn in der Öffentlichkeit oftmals vorfinden, in Talkshows, in der Politik vorfinden, wo das eigentlich herkommt. Und dann gehen wir natürlich ins Wort Gottes rein. Der Freiheitsbegriff im Wort Gottes, ausgehend vom ersten Adam bis hin zu Christus. Und dann zum Schluss, vierter Punkt, die Freiheit in Christus, wie sie uns Paulus vor allem im Galaterbrief auch vor Augen stellt und auch im Römerbrief. Also Freiheit hat einen besonderen Reiz. Ich habe schon angesprochen, das wird in Werbeplakaten wird das thematisiert, in Zigarettenwerbung. Wer kennt nicht den Marlboro-Mann, der vor dem Monument Valley in den USA mit seinem Pferd steht, ja, und wo eine Freiheit suggeriert wird, die es ja überhaupt gar nicht gibt, ja, wenn sich viele Raucher eigentlich wünschen, frei zu sein von dem Zwang zu rauchen. Aber doch ist es so ein assoziierter Begriff, der vor allem auch in der Zigarettenwerbung bemüht wurde, dann Kreditkartenwerbung, ich kann mir alles kaufen, kann mir alles leisten. Also Freiheit ist etwas, was toll ist, was gut ist, wo ich mich entfalten kann, wo ich mich vor allem auch selbst verwirklichen kann, wo ich das tun kann, was ich will, ja, und wo ich auch Grenzen, Tabus ganz bewusst durchbreche, ja, und bis hin zum Rauschzustand. Das wird uns in vielerlei Hinsicht auch vor Augen geführt, ja, auch viele Prominente, viele Influencer, ja, die aktiv sind, machen uns das vor, dass eben Freiheit was ist, was man ja sich einfach auch nehmen kann. Ich nehme mir die Freiheit, heißt es auch oft, ja. Was aber natürlich auch immer eine zweite Seite hat. Freiheit ist nie unbegrenzt, es gibt immer Grenzen und Freiheit hat auch immer mit Verantwortung zu tun, mit Entscheidungen, die man trifft und Konsequenzen dieser Entscheidungen, die dann auch zu bedenken sind und unter denen man manchmal sehr, sehr lange auch leiden muss. Ja, Freiheit hat also für viele Menschen oberflächlich gesehen mit ungebremstem Konsum, mit maximaler Selbstverwirklichung zu tun und auch das Thema natürlich sexuelle Freiheit erlaubt ist alles, was Spaß macht. Ja, das tut mir oft sehr weh. Dinge, die zu meiner Jugendzeit noch als pervers waren, sind heute quasi ganz normal. Da möchte ich gar nicht mehr viel dazu sagen, außer dass wir natürlich unseren Kindern, unseren Enkeln das mitgeben müssen, dass das, was sie um sich herum sehen, das, was ihnen um sie herum vorgestellt wird, in Film, in Fernsehen, in Diskussionen, die sie mitbekommen, dass das nicht dem entspricht, was die Bibel sagt, was Gott, der Schöpfer, festgelegt hat für seine Geschöpfe, für seine Menschen, in seinem Wort niedergelegt hat, dass das nicht sich überholt hat, sondern dass das gilt. Das hat schon immer gegolten, das gilt heute und es wird auch immer gelten, weil Gott sich niemals ändert, weil seine Verheißungen unbereubar sind, weil er das, was er einmal festgesetzt hat und festgelegt hat, nicht verändert, weil er selbst unveränderlich ist. Und da haben wir eine viel schwerere Aufgabe, würde ich mal sagen, als meine Eltern das mit mir noch hatten, wenn wir mit unseren Kindern ganz bewusst auch ein Gegengewicht setzen müssen gegen das, was sie auch in der Schule lernen. Ja, und ich meine, ich habe es vorher erwähnt, Claudia, auf der anderen Seite der Mauer aufgewachsen, ist in dieser Auseinandersetzung auch groß geworden. Ja, dieser Diskrepanz dessen, was die Eltern vertreten im Vergleich zu dem, was die öffentliche Meinung und auch in der Schule vertreten und gelehrt wurde. Und das geht bei uns jetzt genauso weiter. Ja, wir müssen uns damit abfinden, dass wir keine christlich geprägte Regierung haben, dass die Politiker, die Entscheidungen für uns treffen, die Gesetze verabschieden, eben nicht das im Sinne von dem tun, was in der Bibel steht, was Gott vorgesetzt hat, was Gott sich gedacht hat als Schöpfer für seine Geschöpfe. Ja, und so geht's jetzt quasi so weit, dass wir ein sogenannte Selbstbestimmungsgesetz jetzt auf den Weg gebracht haben, was 2025 dann in Kraft treten soll, wo sich jeder sein Geschlecht frei aussuchen kann und auf dem Rathaus seinen Namen dann auch entsprechend verändern kann. Ja, das ist eine Sache, die dieses Jahr angeschoben wurde und wie gesagt, noch verschiedene Lesungen und so weiter passieren muss. Aber solche Gesetze sind quasi in der Mache. Ich hoffe immer noch, dass es so nicht in Kraft tritt, wie es jetzt in ersten Entwürfen mal formuliert wurde, weil hier sehen wir, dass göttliche Ordnungen ganz bewusst und ganz extrem auf den Kopf gestellt werden und sehen auch, das ist dann nicht irgendein Spleen von ein paar Verrückten, die an Einfluss gewonnen haben, sondern da steckt wirklich der Widerwärker dahinter. Der Widerwärker Satan, der eben will, dass göttliche Ordnungen tatsächlich umgedreht werden, keine Rolle mehr spielen, verschwinden und der Mensch in den Mittelpunkt alles Denkens, alles Handelns gerät, ja, und Gott komplett ausgeblendet wird, ja. Und das heißt, losgelöst von der Bibel, das müssen wir sehen, wird der Freiheitsbegriff im Sinn von Glück, von Erfüllung, von ungehemmter Entfaltung des Einzelnen gebraucht, ganz bewusst ohne einen Gottesbezug, ohne jeden Bezug auf ein höheres Wesen und damit verbundene, vorgegebene Maßstäbe. Und das ist etwas, mit dem wir tatsächlich konfrontiert sind. Natürlich wissen wir, dass diese ungehemmte Entfaltung, ja, dass dieses Glück, was versprochen wird, dass auch wenn wir sagen, jeder darf sein Geschlecht, seine sexuelle Orientierung selbst wählen. Ja, es gibt keinen Nachweis, dass die Menschen dann glücklicher werden. Im Gegenteil, es gibt genug Beispiele, dass die Menschen in einer großen Not sind und die Not, die sie vorher hatten, eher noch größer wird. Und dass das natürlich so nicht stimmt. Ja, Freiheit im Sinne von absoluter Entfaltung und Selbstverwirklichung ist eine Illusion. Ja, und wenn man auch Versuche gemacht hat, wo man wirklich freie Entfaltung tatsächlich zugelassen hat, dann hat es immer in Chaos, in Selbstzerstörung, quasi auch in Mord und Totschlag geendet. Da gibt's auch Bücher drüber, da gibt's Filme drüber, wo das klar beschrieben wird. Und so ist es eben auch, ja. Es gibt keine absolute unbegrenzte Freiheit im Sinn von uneingeschränkter Selbstentfaltung und grenzenloser, ja, Selbstverwirklichung, die nicht funktionieren kann in einer Gesellschaft, wo eben auch noch andere Wesen, andere Teilnehmer leben. Und jetzt ist die Frage, wo kommt denn das her, dass dieser Freiheitsbegriff so ganz anders ist in dem, was wir wahrnehmen, wenn wir in Talkshows zuschauen, wenn wir Filme schauen, was da vermittelt wird, wenn wir Werbespots anschauen. Wo kommt denn das her? Was steckt denn da eigentlich dahinter? Und auch, warum ist das Thema, dass kein übergeordneter Maßstab anerkannt wird, sondern der Mensch in allem im Mittelpunkt steht? Warum hat sich das denn so gewaltig durchgesetzt? Und da stößt man, ich sag mal, es gibt viele Philosophien, aber eine Philosophie, die sehr prägend war im 20. Jahrhundert, war die Philosophie des sogenannten Existenzialismus. Und der Jean-Paul Sartre war einer der prominentesten Vertreter dieser Philosophieströmung und hat in den 60er Jahren sehr stark gewirkt, ja, und hat einen sehr, sehr großen Einfluss genommen. Ja, wir hatten ja unsere Politiker, Generation war ja sehr stark von den 68ern auch geprägt. Inzwischen sind schon die Nachfahren, die Nachfolger dieser Generation am Ruder. Aber letztendlich ist da natürlich sehr viel von dieser Philosophie ist da eingedrungen, ja, in die öffentliche Meinung und in das, was eben auch die bis hin zur Gesetzgebung eben prägt. Ja, es gibt natürlich auch heute noch viele Menschen, die sich in Ethikräten, Ethikkommissionen bemühen, komplexe Fragestellungen auch differenziert zu bewegen. Ja, die haben erstmal nichts Böses im Sinn. Nein, die bemühen sich sehr zu Themen wie Abtreibung, zu Sterbehilfe und vielen anderen komplexen Themen Empfehlungen zu formulieren, Entscheidungsvorlagen zu erarbeiten, die möglichst allen Beteiligten gerecht werden. Aber eben, was mir wehtut, ist, dass in solchen Diskussionen in aller Regel eben kein Vertreter dabei ist, der einen Gottesbezug herstellt, der sagt, wir müssen, was für uns als Gläubige selbstverständlich ist, wir müssen einen Gottesbezug herstellen. Denn es gibt einen Gott, einen Schöpfer, ja, der alles gemacht hat, der sich auch dabei was gedacht hat. Nicht nur ein Schöpfer, der irgendwann mal eine Uhr aufgezogen hat und die läuft jetzt einfach so ab, ohne dass er noch eingreift, sondern ein Schöpfer, der geplant hat und der bis zum heutigen Tag der Handelnde ist, der ist, der alle Fäden in der Hand hat, der seine Heilsgeschichte ablaufen lässt inmitten der Weltgeschichte und der auch auf die Weltgeschichte jeden Einfluss nehmen kann, den er nehmen will. Ja. Und diese höhere Macht, diese höhere Dimension ist für uns als Gläubige natürlich selbstverständlich, ist aber für die öffentliche Meinung und den öffentlichen Diskurs in aller Regel komplett ausgeblendet. Ja. Das geht ja so weit, dass selbst bei Terroranschlägen, wo von Islamisten, die Allahu Akbar rufen, Gott ist groß rufen, dann hinterher behauptet wird, das hat alles mit Religion, mit hat das alles nichts zu tun. Ja. Weil eben diese Menschen diesen Gottesbezug und alles, was mit Religion und auch Glaube zu tun hat, was so weit weg ist und so weit wegschieben, dass sie das raushalten wollen aus jeder Diskussion. Ja. Und deswegen ist es wichtig, mal zu sehen, wo kommt das eigentlich her? Wann hat sich das eigentlich verändert? Vor 100 Jahren oder 150 Jahren war ganz klar, dass in allen wichtigen Fragen Gott immer eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Der Aspekt des Glaubens, des Wortes Gottes, war immer auch vertreten. Ja? Auch wenn natürlich auch schon im Mittelalter und auch in der Neuzeit dann natürlich die Regierenden oftmals gemacht haben, was sie wollten und nicht unbedingt immer nach Gott gefragt haben, auch wenn sie natürlich mit einem Gottesauftrag und vermeintlichen in die Kriege gezogen sind. Aber Gott, dass es Gott gibt und dass man Gott auch irgendwo verantwortlich ist, das war selbstverständlich und das war letztendlich auch im Volk fest verankert, dass man in allen Diskussionen diesen Gottesbezug und diesen Aspekt mit eingebracht hat. Und jetzt gab es eben diesen Existenzialismus, den der Jean-Paul Sartre sehr stark entwickelt hat, der von davon ausgeht, dass es eben keinen Gott gibt, der einen Plan hat, dass es keinen Wertemaßstab gibt, der für die Menschen gilt und der irgendwo von außen vorgegeben ist. Existenzialismus heißt, dass der Mensch quasi digital zur Existenz kommt. Man könnte das ungefähr so beschreiben, dass du in die Existenz als Mensch hineingeworfen wirst, wie wenn du so aus einem Tiefschlaf aufwachst und dich in einer Umgebung wiederfindest, die du noch gar nicht gesehen hast und wo du dich erstmal orientieren musst und wo du erstmal gucken musst, wo geht's hier lang, wo ist hier was, wie funktioniert hier was. Ja, das ist dieser Existenzialismus. Der Mensch wird quasi digital zur Existenz gebracht, in eine Existenz hineingeworfen, ohne dass er etwas dafür kann, ohne dass er daran auch irgendwas ändern oder beeinflussen könnte und ohne dass es für diese Existenz irgendwelche Vorgaben gibt. Ganz bewusst wird eben dabei bei dieser Existenzialismusphilosophie auf Gott verzichtet. Gott wird als Krücke abgetan, als Erklärungskrücke abgetan, die man immer dann braucht, wenn man sich irgendwas nicht erklären kann. Ja? Ein Vertreter der heutigen Philosophie oder ein Philosoph der heutigen Zeit, der sehr, sehr prominent ist, der Yuval Noah Harari, ich weiß nicht, ob er die Bücher von ihm gelesen hat, der schlägt genau in diese Kerbe auch mit rein, dass er sagt, Gott ist eigentlich erledigt. Das ist damals notwendig gewesen, als wir eben noch nicht so weit waren, die Naturwissenschaften noch nicht verstanden haben, wie die Welt funktioniert. Da hat man Gott quasi als Lückenfüller erfunden, haben die Menschen sich Gott erfunden, damit sie eben Dinge, die sie nicht erklären konnten, irgendwo überbrücken konnten und eine Erklärung hatten. Ja, das ist natürlich aus unserer Sicht Unfug, ja, aber genau in dieser existenzialistischen Linie, ja, dass man eben ohne Gott als Mensch seines eigenen Glückes Schmied ist, ja, und dass man selbst schauen muss, wie man klarkommt, dass man die Maßstäbe, die Spielregeln für das Leben selbst formuliert. Also ganz und gar ist der Mensch im Mittelpunkt und ist der Mensch derjenige, der alles bestimmt. Und dieser Mensch ist nach dieser Philosophie von Haus aus weder gut noch böse. Er ist quasi ein unbeschriebenes Blatt, was man erst noch beschreiben muss. Ja, und das hängt eben davon ab, wie der Mensch dann eben vorgeht und wie er das steuert. Ja, die Konsequenz ist ganz klar, der Mittelpunkt allen Denkens, allen Seins ist der Mensch. Der Mensch ist auch für alles verantwortlich, was er ist und was er tut. Es gibt keinen, der für ihn irgendeine Verantwortung übernimmt, ja. Und es gibt eben auch keinen Wertmaßstab. Hart formuliert hat es Sartre auch schon mal dann auf den Punkt gebracht und hat gesagt, der Mensch ist quasi dazu verdammt oder dazu verurteilt, frei zu sein. Weil er eben ganz und gar, ich würde mal sagen, sozusagen in der Luft hängt, ja, und sich selbst orientieren muss und sich selbst sein Leben, sein ganzes Weltbild zusammenzimmern muss, ja. Und so ist eben ein komplett von Gott losgelöstes Weltbild auch entstanden, ja, und es hat sehr, sehr viele Menschen in den 60er Jahren beeinflusst, ja, die öffentliche Meinung sehr stark geprägt haben. Das weiß man, ob das Musikrichtungen sind, ob das Filme sind und ob das eben auch diese Politikergeneration ist, die eben in dieser Zeit groß geworden ist. Ja, die ganze intellektuelle Szene hat sich damit sehr stark befasst. Ja, und man hat natürlich ja in den 60er Jahren viele Dinge, die auch, sagen wir, Krampf waren, die nicht gut waren, über Bord geworfen, aber hat natürlich dann auch das Kind mit dem Bad ausgeschüttet und eben auch den gesamten Gottesbezug über Bord geworfen. Das war alles reaktionär und hat eben auf diese Linie eben eingeschwenkt, dass der Mensch eben alles im Griff hat, dass der Mensch alles in der Hand hat. Ja, und so ist eben dieser Freiheitsbegriff dann auch tatsächlich entstanden und auch, dass die Menschen, und das ist das, was wir heute auch sehen, ja, sehr stark ohne einen Gottesbezug ihr Leben leben und ihr Leben planen. Ja. Und da haben wir einen Auftrag. Ein Auftrag, dass wir durch unseren Glauben eben darstellen, wenn wir uns zu Fragen äußern, ja, die alle betreffen, wie zum Beispiel so etwas wie das Selbstbestimmungsgesetz oder auch andere Themen, Abtreibung, Sterbehilfe, dass wir da eine klare Position beziehen, die natürlich aus dem Bezug, den wir zum Wort Gottes haben und den wir zu Gott als einem planenden Schöpfer haben, fundiert ist, ja, geprägt ist von unserem Glauben, um da auch zu sagen, nein, wir sind nicht der Ansicht, ja, dass wir als Menschen das alles selbst und frei bestimmen können. Und wir werden das ja auch sehen, dass es das gar nicht gibt, dass der Mensch sozusagen unabhängig von äußeren Mächten oder von höheren Dimensionen sein Geschick selbst bestimmen kann. Das Wort Gottes zeugt da ganz klar davon, das werden wir noch sehen. Entweder wir dienen Gott oder wir dienen dem Satan. Es gibt da keine unabhängige Grauzone oder unabhängiger Bereich, wo der Mensch für sich agieren kann. Ja, das Wort Gottes ist da sehr, sehr klar. Und so sehen wir, und das schreibt ja Paulus auch in 2. Korinther 4, Vers 4, dass der Fürst dieser Welt die Menschen verblendet und verstockt. Ja, und Paulus warnt ja auch in Kolosser 2, Vers 8 vor der Verführung durch Philosophie und menschliche Überlieferungen. Das heißt, es gibt natürlich nicht nur jetzt den Existenzialismus des 20. Jahrhunderts, es gab schon immer auch Philosophen, mit denen sich schon ein Paulus auseinandersetzen musste. Er denkt an die Diskussion mit den Athenern, die natürlich ganz andere Ansichten vertreten haben, als wir sie vom Wort Gottes her kennen. Und jetzt wenden wir uns dem Wort Gottes zu. Ich denke, es wurde schon deutlich, dass diametral entgegengesetzt zu diesem Existenzialismus uns die Bibel lehrt, dass der Mensch ein Geschöpf Gottes ist, nach seinem Ebenbild geschaffen. Und das ist eben ein wesentlicher Bestandteil unseres Glaubens, dass wir an einen planenden Schöpfergott glauben. Einen Gott, der vom Tod ins Leben führt, der von Trennung von Gott zur Gemeinschaft und Herrlichkeit Gottes führt und der dazu seinen geliebten Sohn Jesus Christus gesandt hat. Er hat durch seinen stellvertretenden Opfertod am Kreuz unsere Schuld und Sünde, die uns von Gott trennten, hinweggetan und durch seine Auferstehung hat er den Sieg über den Tod errungen. Alle, die an ihn glauben, werden also den Tod nicht sehen, sondern als Gerechtfertigte in Gemeinschaft und Herrlichkeit Gottes eingehen können. Das ist ein ganz wunderbares Evangelium, was allein auf der Liebe und Gnade Gottes und seines Sohnes Jesus Christus beruht. Der Mensch kann dazu gar nichts tun. Er kann zu seinem Heil nichts beitragen. Er kann nichts dazu tun, von sich aus vor Gott bestehen zu können, vor Gott gerecht sein zu können. Nein, das alles hat der Sohn am Kreuz vollbracht. Ja, durch seinen Tod. Und durch die Auferweckung hat ihn der Vater bestätigt und zum Erstling derer gemacht, die eben ewiges, unauflösliches Gottesleben bekommen haben. Der Erstling, der vom Tod zum unauflöslichen Leben übergetreten ist. Und dieses unauflösliche Leben kann niemand antasten. Wir lesen Römer 8, Abvers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer wider uns? Er, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird wieder Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, welcher rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus ist es, der gestorben. Ja, noch mehr, der auch auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Söhne Gottes. Glieder am Leib des Christus nach Epheser 1, erwählt zum Preis der Herrlichkeit dieser Gnade Gottes, ja, auserwählt zu einem Dienst an unserem Erbe. Wir haben ein Erbteil am All, am ganzen All, was zu Gott wieder zurückgeführt werden muss, aus der Gottestrennung in die Gottesgemeinschaft überführt werden muss. Das ist der Auftrag von uns als Gemeinde des Leibes des Christus. Und wir haben eben den Auftrag, die Freiheit der Kinder Gottes, die wir haben, da kommen wir noch nachher drauf, auch zu übertragen auf die ganze Schöpfung quasi zu befreien, damit sie auch wieder zurück zu ihrem Schöpfer kommen kann. Und da gibt's einen Plan Gottes, ja, der zur Ausführung kommt, letztendlich durch uns, durch den Fülle-Christus, Christus, Jesus Christus, das Haupt und wir als Gläubige, die Glieder. Das ist das Geheimnis, das Paulus offenbart wurde, was wir im Alten Testament so nicht finden, was aber die alttestamentlichen Verheißungen keineswegs aushebt, sondern es fließt eigentlich alles da hinein. Wir wissen ja, dass was die ganze Heilsgeschichte letztendlich, was aus dem Gesetz und den Propheten kommt, in Jesus dann auch seine Erfüllung gefunden hat. So hat Jesus ja zum Beispiel auch den Emmaus-Jüngern genau erklärt. Ja. Und dass dann aber die Gemeinde aus Nationen und dem und Israel als neue Heilskörperschaft eingesetzt wurde, das war seinerzeit im Alten Testament und in den Evangelien so noch nicht sichtbar. Aber wir sehen, es ist überhaupt nicht so, dass wir planlos in eine Existenz hineingeworfen werden, wie in kaltes Wasser und dann irgendwie schauen müssen, wie wir zurechtkommen, sondern wir haben einen klaren Anker im Worte Gottes. Wir wissen, woher wir kommen. Wir wissen, wohin wir gehen. Ja, wir wissen nicht haarklein alles, was jetzt als nächstes geschieht in der Weltgeschichte. Wenn wir die Situation im Nahen Osten betrachten wir das natürlich als Gläubige, die das Wort Gottes kennen, aus einer ganz anderen Perspektive, wie jemand, der jetzt keine Verbindung, keine Perspektive aus dem Wort Gottes einnehmen kann. Da haben wir auch einen großen Vorteil, weil wir eben die Dinge auch in einem Kontext sehen können, der anderen verborgen ist. Aber wir können das bezeugen und können gerade, wenn solche Ereignisse, wie wir sie gerade im Nahen Osten erleben, die Gelegenheit nutzen, unseren Glauben auch zu bezeugen und Menschen auch zum Glauben, auf unseren Glauben hinweisen und auch vielleicht den einen oder anderen interessieren, damit er auch zum Glauben findet. Ja, und natürlich hoffen wir auch, dass das zuallererst auch in Israel selbst passiert, die ja unmittelbar betroffen sind, dass sie sich Gott hinwenden und auch ihren Messias Jesus Christus erkennen dürfen, gerade in dieser sehr, sehr schweren Zeit, die sie jetzt haben. Ja, und wir sind auch als Menschen, auch da gibt die Bibel uns eine ganz klare Aussage, wir sind nicht, wie es der Existenzialismus behauptet, neutral und werden dann, je nachdem, wie unser Leben sich entwickelt, eher gut oder eher böse, sondern es ist leider so, es muss man ganz klar sagen, dass das Wort Gottes ein klares Urteil fällt über den Menschen, dass der Mensch von Grund auf böse ist. Wir hören das nach der Sintflut in 1. Mose 8, Vers 21, nachdem Noah ein Opfer bringt, nachdem er wieder aus der Arche raus ist mit seiner Familie. Und Jahwe roch den lieblichen Geruch und Jahwe sprach in seinem Herzen, nicht mehr will ich hinfort den Erdboden verfluchen um des Menschen willen. Denn das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und nicht mehr will ich hinfort alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Und in Psalm 14, Vers 2 und 3 schreibt David, der Herr Jahwe schaut vom Himmel auf der Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt untüchtig verderbt. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Paulus zitiert es auch in Römer 3. Also da haben wir schon ein sehr hartes Urteil über den Menschen. Ja? Und Gott weiß es genau. Und trotzdem hat er einen Plan und wird den Menschen nicht vernichten, sondern hat einen Plan, Heil und Rettung für alle Menschen zu erwirken. Und hat alles dazu getan, was es braucht, dadurch, dass er seinen Sohn gesandt hat. Und ich denke nicht, das ist die Frage, die man sich stellen kann, ist der Mensch als böses Wesen geschaffen worden? Waren Adam und Eva, sind sie als böse Menschen geschaffen worden? Es wäre aus meiner Sicht ein Widerspruch zu dieser Ebenbildlichkeit Gottes, die ja klar bezeugt ist. Ich glaube nicht, sie wurden als böse Menschen geschaffen, sondern sie wurden verführt von Satan in Gestalt der Schlange, indem sie diesen aufrührerischen Gedanken Eingang in ihr Denken gewährten bei dem Gespräch mit der Schlange. Und durch das Essen der verbotenen Frucht kam eben quasi nicht nur die Erkenntnis des Guten und Bösen, sondern quasi das Böse selbst auch in sie hinein. Sonst hätten sie die Erkenntnis des Guten und Böses ja auch so gar nicht bekommen können. Das heißt, da hat sich grundlegend etwas verändert. Ja? Und wir sehen auch, dass im Garten Eden das Böse durchaus da war, ja, in der Gestalt der Schlange auch Adam und Eva begegnet ist. Das heißt, es muss vorher auch schon, das weist darauf hin, dass es eben auch vorher schon eine Schöpfung gab, die in einem Tohuwabohu geendet hat, was wiederum dann auch der Anfangszustand der neuen Schöpfung war, wie wir sie auf den ersten Blättern der Bibel dann auch kennenlernen. Also denke ich, zumindest meine Meinung, dass der Adam und Eva nicht als böse Menschen geschaffen wurden. Aber, wie gesagt, sie wurden mit dem Bösen konfrontiert und sind verführt worden und als Konsequenz ihres Ungehorsams und der Übertretung mussten sie nun sterben, so wie Gott es ihnen gesagt hatte. Denn der Sündesold ist der Tod nach Römer 6. Ja. Das heißt, es entsteht ein Anspruch des Bösen, des Satans auf den Menschen, weil er eben sündigt, weil er eben durch die Sünde dann auch getrennt von Gott ist. Und für Adam und Eva war die Vertreibung aus dem Paradies eben der erste Schritt dieser Trennung von Gott, die da vollzogen wurde. Ja. Heißt natürlich, es könnte schon durchaus sein, dass Adam und Eva nicht gestorben werden, wenn sie nicht von dieser Frucht gegessen hätten. Ist jetzt natürlich hypothetisch, aber wäre nicht ganz unlogisch. Und sie waren von Gott geschaffen worden, um in einer Gemeinschaft mit ihm zu leben, die zeitlich erstmal nicht begrenzt war. Ja? Und es stellt sich die Frage im Urzustand des Paradieses und des Zusammenlebens von Adam und Eva vor dem Sündenfall, inwieweit Vergänglichkeit und Zeit überhaupt eine Rolle gespielt haben. Ja, weil letztendlich der Tod erst nach dem Sündenfall überhaupt erst wirksam werden konnte, als Konsequenz des Sündenfalls, ja, und mit dem Tod dann auch die Vergänglichkeit, die ja wiederum direkt auch mit der Zeit, mit dem Zeitbegriff in Verbindung steht. Also ich glaube, da hat sich dann durch den Sündenfall auch grundlegend auch nochmal etwas verändert, ja, sodass wir bis auf den heutigen Tag eben dieses Gesetz der Sünde und des Todes wirksam haben, wenn wir als Menschen in die Welt hineingeboren werden. Das heißt dann diese, sagen wir mal, wie es oft heißt, Erbsünde als Folge der Ursünde von Adam und Eva quasi in jedem Menschen wirkt und eben jeder Mensch der Vergänglichkeit unterworfen ist und eben dann auch einmal sterben muss, in dem Sinne, dass das irdische Leben irgendwann aufhört, Herz und Atmung aufhören zu funktionieren und dann das irdische Leben endet. Die Geistseele wiederum ist etwas, was weiterlebt. Das bezeugt uns die Schrift ganz deutlich an sehr, sehr vielen Stellen. Ja, und waren denn Adam und Eva, waren sie denn dann wirklich, waren sie völlig, völlig frei gewesen, als sie als Menschen neu geschaffen wurden? Wie sieht diese paradiesische Freiheit aus? Ja, und wir sehen ganz klar, dass sie eben in einer klaren Beziehung zu Gott gelebt haben. Ganz klar unter den Ordnungen Gottes, dass sie sich ganz und gar an Gott auch orientiert haben, dass sie von Gott auch beauftragt wurden, eine Aufgabe bekommen hatten, Verwalter zu sein im Garten Eden über die Schöpfung. Und damit hatten sie auch gar kein Problem. Und sie haben auch nicht gefragt, warum dürfen wir denn vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, warum dürfen wir denn von diesem Baum nicht essen? Das haben sie einfach so angenommen. Sie hatten gar keinen Grund dahinter, irgendwas Schlechtes zu vermuten. Sie haben Gott hundertprozentig vertraut. Er war wie ein Vater für sie, dem sie als Kinder ganz uneingeschränkt vertraut haben. Sie waren in einem existenzialistischen Sinn natürlich ganz und gar nicht frei, weil sie eben komplett bezogen auf Gott ihr Dasein geführt haben. Es gab für sie nichts außerhalb der Gottesgemeinschaft. Sie hatten, wie gesagt, einen klaren Bezug zu Gott, einen klaren Lebensmittelpunkt in Gott und haben mit ihm in einem hundertprozentigen, intakten Vertrauensverhältnis, in einer wunderbaren, engen Beziehung gelebt. Insofern waren sie aus meiner Sicht wirklich ideal frei, nämlich ideal frei von allem, was sie von Gott trennen könnte. Und umso deutlicher ist dann die Tragik, wenn wir das dann lesen müssen, ja, wie aus dem Ungehorsam, aus dem Sündenfall, dann dieses Gefühl der Scham aufkam, sie ihre Nacktheit bedecken mussten, sich vor Gott versteckt haben. Es ist eigentlich eine wirkliche Tragödie, eine wirkliche Katastrophe, dass dieser wunderbare Zustand dieser engen Gottesgemeinschaft, dass dieser so zerstört wurde. Und wenn wir das mit unseren Kindern gelesen haben und mit unseren Kindern darüber gesprochen haben, als sie noch kleiner waren, stellt sich natürlich die Frage, Warum musste das denn sein? Warum hat denn diese Schlange, warum hat Gott es zugelassen, dass diese Schlange Adam und Eva verführt hat und da Zweifel gestreut hat und da angefangen hat, eben Denkbahnen ins Denken einzuspuren, die falsch waren, die in die falsche Richtung gingen. Ja? Und Gott hat es tatsächlich zugelassen. Er hat diesen Freiraum gelassen. Ja? Und wir müssen das unseren Kindern sagen. Es gibt eben Freiräume, die Gott lässt, die nicht gut für uns sind. Ja? Das ist die Erfahrung eines jeden Einzelnen von uns auch. Auch für uns als Gläubige gilt es, dass wir diese Freiräume noch haben. Ja? Und Gott ist eben, hat es zugelassen bei Adam und Eva, weil er eben keine Marionetten geschaffen hat, die nach seiner Pfeife tanzen und gar keinen eigenen Willen haben, sondern er hat aus Liebe Geschöpfe ins Leben gerufen, ja, mit denen er Gemeinschaft haben will, auf Basis einer gegenseitigen Liebesbeziehung. Einer Liebesbeziehung, die eben zum Gehorsam führt, die eben fragt, wie will Gott, dass ich lebe, die eben ihm Freude macht, die ihm Ehre macht, nicht gezwungen oder weil der Mensch gar keine andere Chance hat, sondern weil der Mensch die Liebe Gottes erkannt hat und in der Reflexion der Liebe Gottes Gott auch liebt, ja, und dann mit ihm auch in Gemeinschaft sein kann. Ja, und das alles, was das verhindert, was von Gott trennt, ja, hinweggetan werden kann. Dafür hat Gott ja auch noch gesorgt, dass er vor Grundlegung der Welt, also auch vor Adam und Eva, schon festgelegt hat, zusammen mit dem Sohn, dass der Sohn des Lamm Gottes sein würde, das alle Schuld und Sünde bezahlt, alle Trennung von Gott quasi aufhebt. Ja. Und diese große Liebe Gottes, ja, ist eben die Grundlage, dass wir einmal diese Gemeinschaft mit Gott auch wieder einmal haben können und auch schon jetzt, wenn der Christus in uns lebt, sein Geist in uns lebt, schon haben. Auch Johannes schreibt es, nicht nur Römer 8, wie wir es schon gelesen haben, sondern auch in 1. Johannes 4 steht es ganz klar drin, dass diese Liebe Gottes die Grundlage für alles ist und eben auch keine Marionetten geschaffen hat, die gar nicht anders können, als so zu tanzen, wie Gott sich das vorstellt. Hierin ist die Liebe Gottes, 1. Johannes 4, Vers 9, hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen einzig gezeugten Sohn in die Welt gesandt hat, auf dass wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Und in Vers 16, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Und diese Liebe, das ist das Wunderbare, die zeigt sich in Gottes Gnade und Barmherzigkeit und wird früher oder später alle Geschöpfe erreichen. So wie das bei Adam und Eva anfangs der Fall war, diese Gemeinschaft, die Gott sich vorgestellt hat mit den Menschen, die er geschaffen hat, das wird alles mal für die gesamten Geschöpfe, die gesamte Schöpfung gelten. Dann wird aber, wenn Gott dann nach 1. Korinther 15, 28 alles in allem und in allen sein wird, dann wird auch das Böse verschwunden sein. Dann fängt es nicht nochmal von vorne an, dass wieder eine Schlange oder sonst was kommt und das Böse wieder eindringt, sondern auch das Böse wird einmal hinweggeliebt sein. Ja, damit dann auch dieser Zustand Gott alles in allem und in allen dann auch tatsächlich wird sein können. Christus, der Sohn Gottes, hat also für alle Menschen die Barriere, die durch Adams Fall zwischen Gott und Menschen aufgerichtet wurde, hat er wieder weggeräumt. Kennt alle die Stelle Römer 5 ab Vers 12? Darum gleich wie durch einen Menschen, eben Adam, die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod und also der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben, also nun, Vers 18, wie es durch eine Übertretung gegen alle Menschen zur Verdammnis gereichte, so durch eine Gerechtigkeit gegen alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn gleich wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt werden. Und in 1. Korinther 15, Vers 22 formuliert es Paulus so, gleich wie in dem Adam alle sterben, also werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Christus wird deswegen auch der zweite Adam genannt, weil er das, was durch den ersten Adam in die Welt kam, nämlich Sünde und Tod, ungültig macht. Und so wie Adam als erster vom Leben zum Tod kam, als Folge des Ungehorsams, und alle anderen damit hinter sich herzog, alle jeden Mensch, der seither geboren wurde, ist eben mit dieser Erbsünde quasi behaftet und mit Tod und Vergänglichkeit geschlagen. Ja, so kam auch der Christus als erster wieder vom Tod ins Leben zurück, also genau die andere Richtung, ja, und wird auch einmal, was er da getan hat am Kreuz, Tod und Auferstehung, wird sich auch einmal für alle Menschen genauso auswirken, wie es bei Adam in die falsche Richtung ging, zu Tod und Vergänglichkeit, wird es mit dem Christus, mit Jesus Christus zum Leben für alle kommen und zur unvergänglichen, ewigen, zeitlosen, unauflöslichen Leben in der Gegenwart Gottes. Und so kommt eben, schon eingangs schon gelesen worden vom Dino, kommt es eben dazu, dass eine neue Gesetzmäßigkeit an Wirkung hat durch und mit dem Christus. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christo Jesu sind, Römer 8, Vers 1 und dann Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Also da gibt's diese Befreiung von diesem Gesetz, was eben seit Adam in der Schöpfung herrscht. Ja. Wir sind befreit von dieser Knechtschaft der Sünde, in der wir seit Adam gefangen waren. Und diese Freiheit, diese Befreiung haben wir eben nicht uns selbst zuzuschreiben, sondern allein dem Christus, dem Sohn Gottes, der für uns zur Sünde gemacht wurde, obwohl er Sünde nicht kannte, ja, damit wir gerecht gesprochen werden können und als Gerechte in Gottes Gegenwart auch treten können. Freiheit bedeutet hier quasi einen Zustand der Würdigkeit, vor Gott treten zu dürfen als Gerechtfertigte, jedoch nicht aufgrund eigener Leistung oder Verdienste, sondern allein aufgrund des Handelns Gottes und seines Sohnes an seiner Schöpfung. Dann sind wir jetzt als Gläubige davon frei, sündigen zu müssen und deshalb den Tod und Trennung von Gott sehen zu müssen und Gericht sehen zu müssen. Wir sind frei vom Anspruch Satans, der seit der Verführung Adams allen Geschöpfen gegenüber gilt. Und damit sind wir auch frei davon, in unserem Leben heute, hier und jetzt, dem Fürst dieser Welt, dem Fürst dieses Äons dienen zu müssen und dem Zeitgeist oder auf Menschenweisheit beruhenden Philosophien nachlaufen zu müssen. Davon sind wir frei. Ja. Und Paulus schreibt es in Römer 6 ganz deutlich, Vers 18, freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Das heißt, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Davor schreibt er in Vers 16, wisset ihr nicht, dass wem ihr euch darstellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorchet, entweder der Sünde zum Tode oder des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Es gibt da nichts dazwischen. Entgegen aller menschlichen Philosophie, die sagt, der Mensch ist neutral und legt es alles selbst fest und kann sich selbst irgendwo seine Existenz definieren und aufbauen und sich und selbst dafür sorgen, wie frei er sich am Ende letztlich bewegen kann, ja, stimmt mit dem Wort Gottes absolut nicht überein. Du kannst nur einem Herrn dienen. Du kannst Gott dienen oder dem Fürst dieser Welt, Satan, dienen. Du kannst in Christus sein oder eben außerhalb von dem Christus behaftet mit der Sünde und dem Tod. Es gibt da nichts dazwischen. Ja? Und alle, die das einem Glauben machen möchten, ja, sind da auf einer völlig falschen Spur. Ja? Und Freiheit bedeutet an der Stelle ganz klar, dass wir nicht uns selbst dienen, nicht uns selbst entfalten und maximal selbst verwirklichen, sondern Freiheit der Kinder Gottes heißt, dass wir unserem himmlischen Vater dienen, dass sein Geist in uns wohnt und dass wir nie mehr Freiheit erlangen können als die in unserer ursprünglichen von Gott festgesetzten Bestimmung, in einer engen persönlichen Beziehung zu ihm zu leben, indem wir auch befreit sind von allem, was uns davon abhalten könnte. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, dass Freiheit für uns Gläubige eben bedeutet, Freiheit von allem, was uns von Gott trennt. was uns von Gott ablenkt, was uns in eigenes menschliches Denken hineinführt, in eigene menschliche Leistung hineinführt. Und damit hat es Paulus zu tun in der Auseinandersetzung, die er führen musste am Anfang, zu den Anfangszeiten der Gemeinde Jesu, die ja aus Juden und aus Heiden, als aus Nationen bestand. Ja. Und das schreibt er im Galaterbrief sehr eindrücklich, als er nach Jerusalem hinaufzieht. Ja, das war schon viele Jahre, 17 Jahre nach seiner Bekehrung. Ja, da ging es auch darum, wirklich zu klären, wie ist jetzt damit umzugehen, dass Paulus unter den Nationen, unter Nichtjuden auch predigt, Evangelium verkündet und ganz offensichtlich diese Menschen auch zum Glauben kommen, auch den Geist Gottes bekommen, obwohl sie keine Juden sind, was ganz entgegen dem Verständnis des Alten Testaments war, wo man ja gedacht hatte, zuerst kommt das Heil zum Volk Israel und wenn ganz Israel dann gerettet ist, dann wird Israel seinen Missionsdienst an allen Völkern und Nationen ausführen und auch weitere Völker dann zum Glauben bringen und in die Gemeinschaft Gottes mit hineinführen. Ja, und da hat sich natürlich das überhaupt nicht vertragen, dass jetzt tatsächlich schon Menschen aus den Nationen zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind und den Messias quasi als ihren Retter und Erlöser angenommen haben und eben Teil der Gemeinde Jesu geworden sind. Und dann gab es eben dieses Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15, wo eben genau das mal geklärt werden musste, wo dann auch ein Jakobus auch letztendlich durch das, was der Petrus mit dem Cornelius erlebt hat, Schluss gefolgert hat, okay, es ist wirklich so, dass Israel jetzt nicht diese Rolle spielt, die tatsächlich vom Alten Testament ihm zugedacht war, sondern dass es eben diese Gemeinde tatsächlich gibt, auch aus Menschen, die aus den Nationen kommen, ja, und dass Gott mit denen jetzt Heilsgeschichte macht, ja. Und so entfaltet ja der Paulus dann in seiner Lehre ganz deutlich, dass die Gemeinde aus Nationen und Israel jetzt das Organ Gottes ist, mit dem er arbeitet, ja, dass diese Heilskörperschaft jetzt im Zentrum der Heilsgeschichte auch steht. Und erst wenn diese Gemeinde entrückt hinweggenommen sein wird, dann wird Israel wieder eingesetzt werden und wieder gemäß seiner ursprünglichen Bestimmung als Gottesvolk dann auch die Heilsgeschichte auf Erden hier weitermachen, wenn auch dann Jesus Christus als der König sein Friedensreich aufrichtet auf Erden, wenn er sichtbar auf dem Ölberg wiederkommen wird. Ja, diese ganzen alttestamentlichen Verheißungen, das ist wichtig, sind damit nicht aufgehoben. Da kommt nur eben was dazwischen, was im Alten Testament so noch nicht klar sichtbar war. Und Paulus schreibt dann in Galater 2, Vers 4, weil dann ging es darum, wie halten wir es denn jetzt mit dem Gesetz, was den Juden gegeben wurde? Müssen denn jetzt diese Heiden, diese Nationen, müssen diese jetzt dieses Gesetz einhalten, das Gesetz beobachten? Müssen sie sich beschneiden lassen? Ja, und da schreibt der Paulus, da ist er regelrecht zur Klärung mit dem Titus zusammen und dem Barnabas zusammen nach Jerusalem gegangen. Und ich lese da mal Galater 2. Darauf, nach 14 Jahren, zog ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich zog aber einer Offenbarung zufolge hinauf und legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige, den Angesehenen aber besonders, damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen wäre. Aber nicht einmal Titus, der bei mir war, wurde, obwohl er ein Grieche ist, gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brächten. Denen haben wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe. Also wird schon deutlich, dass es da schon eine Auseinandersetzung gab. Da gab es Brüder, die wollten diese Nationen, diese Leute wie den Titus, Gläubige wie den Titus, die eben keine Juden waren, die unbeschnitten waren, wollten sie unter das Gesetz stellen, wollten, dass die beschnitten werden, dass die das Gesetz, was ja den Juden gegeben war, dass die das beobachten sollten. Und Das hat Paulus ganz, ganz klar abgelehnt. Ihr kennt die Aussagen von dem Galaterbrief, dass wenn man sich zum Glauben gekommen, ja, das Evangelium verinnerlicht verstanden habend, ja, wieder unter das Gesetz stellt, dass man dann aus der Gnade herausfällt. Weil unter das Gesetz stellen heißt, ich will aus eigener Leistung, ich will was beitragen dazu, dass ich vor Gott wohlgefällig sein kann. Ich möchte an der Stelle einen Beitrag leisten. Ja, und das ist was für Paulus quasi unerträglich war, dass jemand aus den Nationen, dem ja das Gesetz, das mosaische Gesetz auch gar nie gegeben worden war, nun durch den Glauben an Jesus Christus unter dieses Gesetz gestellt werden sollte. Es ist ja so, dass im Gegenteil das der Fall war, dass das Gesetz ja laut Paulus nach Galater 3, 24 ein Zuchtmeister auf Christus gewesen ist. Ja, damit klar ist, wir können aus uns heraus, aus unserem Fleisch heraus, aus unserem menschlichen Wesen heraus, ja, die wir ja, wie wir gesehen haben, von Grund auf schlecht sind, können wir Gott gar nicht gefallen. Das war ja eine wichtige Funktion des Gesetzes, deutlich zu machen, dass es nicht eingehalten werden kann aus eigenem Antrieb heraus, dass der Mensch nicht in der Lage ist, das Gesetz einzuhalten. Er muss daran scheitern. Und so ist eben bei Paulus ganz klar herausgearbeitet, dass der Gerechte aus Glauben leben wird. Die Stelle aus Habakuk 2, Vers 4, was schon im Alten Testament auch klar war, dass der Gerechte aus Glauben leben wird, das hat Paulus auf den Leuchter gestellt. Hat es auch zweimal zitiert in Römer 1, Vers 17 und Galater 3, Vers 11. Ja. Das ist das, was gilt. Ja. Und das Gesetz soll nur auf Christum hin ein Zuchtmeister sein, dass klar wird, wir kriegen das von uns aus nicht hin. Die Frage, an der Luther ja verzweifelt ist, ja. Wo er wusste, er kann vor Gott nie gerecht sein, wenn es an ihm liegt, ja. Und so hat Paulus natürlich gesagt, das kann absolut nicht angehen, dass wir jetzt die Nationen unter dieses Gesetz stellen, was ein Zuchtmeister auf den Christus war und wo wir auch wissen, dass Christus dieses Gesetz erfüllt hat. Da werden wir ja später noch mal aus Römer 8 einen Teil davon lesen. Christus ist des Gesetzes, Ende des Gesetzes, volle Erfüllung. Die Funktion des Gesetzes hat ja ihren Teil getan, ja, Zuchtmeister zu sein auf den Christus hin. Christus hat das Gesetz, auch alle Rechtsforderungen des Gesetzes für uns alle erfüllt, ja. Und deswegen gibt's überhaupt keinen Grund, dass man die Nationen unter dieses Gesetz stellen sollte. Und im Apostelkonzil hat man sich dann eben geeinigt auf die Dinge, die die Nationen beobachten sollten, um eben keinen Anstoß bei den jüdischen Geschwistern zu erregen. Und so sind wir also nicht mehr unter dem Gesetz. Und jetzt gehen wir um die Stelle, die der Dino am Anfang gelesen hat, nochmal Römer 8, Vers 1 bis 4. Zum Schluss noch diesen wichtigen Aspekt. Es ist keine Verdammnis für die, welche in Christo Jesu sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde im Fleisch verurteilte, auf dass die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt würde und uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Also wir haben als Gläubige den Geist Gottes in uns. Es gilt für uns das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu. Wir haben dieses Gottesleben in uns. Wir haben den Geist Gottes in uns, der natürlich uns immer auf den Vater und den Sohn hinweist, der immer Gott wohlgefällig leben möchte, der uns immer in das Wohlgefallen, in die Gemeinschaft, in die Herrlichkeit Gottes hineinführt, ja, und haben aber noch die Fleischesnatur an uns, ja, dass wir natürlich immer noch in der Lage sind, eigene Gedanken zu denken, eigene Wege zu gehen, nicht nach Gott zu fragen. Wir sind, wie gesagt, nicht Marionetten, ja, aber wir haben, wenn wir den Geist Gottes haben, natürlich in uns dieses göttliche Leben, dieses unauflösliche Gottesleben und haben natürlich dann auch ein ganz klaren Antrieb, ja, Gott wohlgefällig zu leben. Wir fragen nach Gottes Willen. Wir stellen unseren eigenen Willen, der durchaus auch mal anders sein kann, ganz bewusst unter den Willen Gottes. Wir unterordnen uns nicht aus Zwang oder aus Beobachtung vom Gesetz her, sondern aus Liebe unterordnen wir unseren eigenen Willen dem Willen Gottes. Wir legen den alten Menschen, legen wir ab. Epheser 4, Vers 22. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft, abgelegt habt, den alten Menschen, der nach den betrügerischen Lüsten verdorben wird oder sich verdirbt, aber erneuert werdet in dem Geiste eurer Gesinnung und angezogen habt den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist quasi wie eine Art Befreiungsakt, dass wir diesen alten Menschen ablegen, uns befreien von allem, was uns von Gott wegbringen will. Wir kommen von dem Fleisch los, wir müssen von dem Fleisch loskommen, von unserem eigenen Ich. Wenn der Geist Gottes uns führt und leitet, führt er uns immer hin zu Gott. Er dreht unseren Kopf hin zu Gott. Er wendet unseren Sinn, unseren Denksinn hin zu Gott. Das ist kein Automatismus, sondern das ist etwas, was im Glauben ein Prozess ist, der stetig abläuft. Und so schreibt Paulus in 2. Korinther 3, Vers 17, der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und gleich danach steht dann, wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bilde von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den Geist. Also der Geist Gottes wendet quasi unseren Blick auf Jesus, auf Gott, auf seine Herrlichkeit, damit wir eben nach demselben Binde von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandelt werden. Wir müssen ihn anschauen. Wir müssen uns befreien von allem, was uns ablegen will. Freiheit in Christus, Freiheit des Geistes äußert sich für uns ganz konkret darin, dass wir die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus anschauen, wobei sein Geist uns den Kopf quasi dahin dreht. Wie völlig anders als in der Welt ohne Gott und ohne Geist ist hier das Verständnis von Freiheit. Nicht ungehemmte Selbstverwirklichung ohne Bezug und Akzeptanz vorgegebener Wertmaßstäbe, sondern das Anschauen unseres Herrn und seiner Herrlichkeit. Das Fragen nach seinem Willen, das Fragen nach seinen Wegen. Das ist, was wir jeden Tag im Glauben auch praktizieren müssen. Das sage ich mir jeden Morgen, wenn ich den Tag beginne. Was ist jetzt der Weg heute an diesem Tag, den Gott mit mir gehen möchte? Und ich möchte wirklich auf dem Weg gehen, den Gott mir weist und nicht auf eigenem Wege gehen. Und wie oft ertappe ich mich in meinem Denken oder auch in meinem Planen, wie ich da in anderen Richtungen denke, wie ich Gott auch gar nicht einbeziehe in manche Dinge, die ich entscheide oder die ich mir überlege. Und da ist es gut, dass wir immer wieder uns auch im Wort Gottes diese ganz klare Orientierung holen und seinen Geist in uns zur Wirksamkeit kommen lassen, dass wir wirklich erspüren, was ist dein Weg, was ist dein Wille für mich, für mein Leben. So kann man ganz schön zusammenfassen, Freiheit in Christus heißt Nähe zu Gott. Je näher ich Gott bin, desto freier bin ich. Und wenn der Christus in mir wohnt, und mich und mein Denken und mein Handeln bestimmt und ich in einer sehr engen Beziehung mit ihm lebe, ja, dann kommt auch Frucht des Geistes dabei raus. Dann kann ich auch meinen Glauben authentisch leben und meinen Glauben dann auch bezeugen. Dann stellen wir die Freiheit in ihrer wahren Bedeutung dar, wenn wir auch frei sind, die Freiheit haben, unseren Glauben zu bezeugen. Manchmal bin ich da zu feige dazu, ein klares Wort zur richtigen Zeit zu sagen. Das ist auch ein Gebet von mir, dass ich eben nicht still will spinnen, wenn sich eine Gelegenheit bietet. Dass wir diesen Dienst auch an unserer Umwelt tun, an der sichtbaren und an der unsichtbaren Welt. Dass wir befreit sind von allem Gesetz der Sünde und des Todes, befreit sind von allen Gesetzeswerken, die wir erfüllen müssen, sondern wir sind unter dem Gesetz des Geistes, des Lebens in Jesus Christus. Und das ist ganz wunderbar. Und da hat uns ja Jesus freigekauft von allem Anspruch von Satans, freigemacht von allem Anspruch irgendwelcher Gesetze, die wir irgendwie erfüllen müssten. Wir sind befreit von allem, was uns daran hindert, in Jesu Nähe zu sein, in Gottes Nähe zu sein und so zu leben, wie es ihm wohlgefällt. Das wünsche ich mir, das wünsche ich uns, dass wir uns es immer wieder klar machen, in was für einer wunderbaren Freiheit wir da stehen. Freiheit der Kinder Gottes, dass wir wissen, woher wir kommen, wohin wir gehen und ihm zur Ehre leben. Amen. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, zuerst möchte ich dir von ganzem Herzen danken, dass du deinen Sohn gesandt hast, um uns zu erlösen, um uns freizukaufen von allem Anspruch Satans. Danke, dass das Gesetz der Sünde und des Todes für uns nicht gilt, die wir an dich glauben, dass wir kein Gericht, kein Tod fürchten müssen, sondern dass wir ganz eng bei dir sind und immer sein werden, dass uns niemand und nichts aus deiner Hand reißen kann. Und du weißt auch, was uns beschäftigt. Du weißt auch, wo wir uns manchmal orientierungslos, ziellos fühlen oder auch verlassen fühlen. Danke, dass wir wissen dürfen, dass wir nie verlassen sind von dir, dass du alles kennst und weißt, was uns betrifft, was uns beschäftigt. Und vergib mir, wo wir auf Abwägen, vergib uns und vergib mir, wo wir auf Abwägen sind, wo wir dich verunehren durch das, was wir denken und das, was wir tun. Hab Dank für deine große Geduld mit uns, dass du uns immer wieder aufhilfst, dass du uns immer wieder begegnest in deinem Wort, im Bruder, in der Schwester, dass du uns immer wieder neu zusprichst, Herr. So lass unser Leben dir zur Freude und dir zur Ehre sein und segne uns. Hab Dank dafür. Amen.